Großbären Inside, der Podcast.
Hallo Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und seine drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und das Team von Großbären Inside, für das ich heute wieder als Sprecher fungieren darf, wird euch heute wieder, ja, hoffentlich ein paar spannende Augenblicke schenken. Und wir hoffen, dass euch die Sendung, wir haben heute immerhin den 30. Juli, etwas gefallen wird. Es ist eine Jubiläumssendung, muss man fast schon sagen. Es ist die 30. Kalenderwoche in diesem Jahr, aber es ist die 50. Podcast-Sendung schon. Das zeigt ja auch, dass, wie heißt es so schön, totgesagt, leben länger. Einige haben den Podcast ja nicht nur abgelehnt, sondern ich habe ihn sogar versucht zu bekämpfen. Aber wir sind noch da und wir machen weiter fleißig unsere Sendung. Und unabhängig von dem Sturm, der manchmal um einen weht, bleiben wir standhaft und werden weiter für die Gemeinde Großbären und für die Kommunalpolitik hier in der Region euch versuchen, ja, es so aufzubereiten, dass ihr auch Spaß dran habt. Die politische Woche war ja eher mau. Das ist jetzt leider in den Ferien so. Es gab nicht wirklich große Veranstaltungen, aber nichtsdestotrotz gab es einige interessante Entwicklungen, wo man schon sagen muss, das ist toll, dass dem so ist. Wir haben zum Beispiel in dieser Woche beschlossen, also die ehrenamtlichen Turmwächter haben beschlossen, zusammen mit der Verwaltung, wie wir jetzt die Turmöffnung im Restjahr noch darstellen können. Da werde ich ein bisschen was zu berichten. Es gab im Hintergrund eine Menge interessanter Gespräche rund um, ja, was passiert eigentlich bei uns in der Gemeinde? Wie sieht das aus? Wir haben so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Probleme, wir haben Herausforderungen, es hört sich immer besser an, rund um das Thema Personalsuche und Personalentwicklung. Auch da werde ich ein bisschen was sicherlich drüber erzählen. Und dann ist es eben auch, gibt es durchaus auch wieder ärgerliche Themen, nämlich, dass wir wieder mal wilde Müllentsorgung in unserer Gemeinde haben, was immer zunehmend einen die, naja, ich möchte es mal Zornesröte ins Gesicht zaubert. Nichtsdestotrotz, ich habe wieder Feedback bekommen und das war sehr positiv. Ich freue mich darüber. Ich bedanke mich jedenfalls. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde, ja, weiterbringt, der uns weiterentwickeln lässt, der ist wichtig und der sollte auch gehört werden. Und ihr seid aufgefordert, mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich möchte schon mal darauf hinweisen, irgendwann in den nächsten 14 Tagen gehen die Sommerferien zu Ende. Es werden dann die Einschüler wieder unterwegs sein. Und da jetzt schon mal an alle zu erinnern, dann sind ganz viele junge Verkehrsteilnehmer auf einmal wieder auf der Straße unterwegs, denen wir mit Vorsicht entgegenkommen müssen, weil sie eben noch nicht so geübt sind im Straßenverkehr. Das gilt für alle Autofahrer, Radfahrer, für Fußgänger, für alle, jeder, der sich im Straßenverkehr aufhält. Denkt bitte dran, die Kleinen sind dann alle unterwegs und ich möchte eigentlich nicht, dass wir irgendwie wieder schwere Unfälle in der Gemeinde zu verzeichnen haben. So viel erstmal dazu. Ansonsten kleines Jubiläum, wie gesagt, das ist jetzt die 50. Sendung. Das ist, ja, ich wollte die 52. Dann haben wir nämlich den Podcast schon ein Jahr lang produziert. Da werden wir vielleicht ein bisschen was anderes machen. Aber nichtsdestotrotz, 50 Sendungen sind 50 Sendungen. Ihr hattet bisher viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet auch weiterhin viel Spaß haben. Und jetzt, wie immer an diesem Zeitpunkt, wünscht euch die junge Dame
viel Spaß beim Zuhören.
Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Inside, jetzt auch mit Ton und Bild.
Die Enttäuschung der Woche.
Und leider gab es in dieser Woche auch, ja, einige Enttäuschungen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt noch Enttäuschung oder schon Ärger nennen kann. Wer aufmerksam mal so ein bisschen durch unsere Gemeinde fährt, wird feststellen, dass wir auch in diesem Jahr wieder wilde Müllecken haben. Und es ist für mich nach wie vor nicht verständlich, warum man seinen Müll in unserer Gemeinde abkippt. Und nochmal, wir sprechen nicht über eine Plastiktüte voll Müll, sondern wir sprechen über ganze LKW-Ladungen. Wir haben wieder auf dem sogenannten Kirschweg, das ist der Verbindungsweg zu Fuß oder zu Fahrrad zu nutzen zwischen Diedersdorf und Blankenfelde-Marlow, liegen Asbestteile eines Asbestdaches, also das halbe Dach, hätte man gesagt, liegt da rum. Das ist sicherlich Sondermüll und wir machen es einfach den müllwilden Entsorgern, die da zwar eine Straftat begehen, aber wir machen es denen einfach zu einfach. Ja, also man müsste dann nur eine Schranke hinsetzen, dann können die zumindest mit dem Auto nicht durchfahren. Jetzt ist es so, sie können bis zu einem unbemerkten Punkt durchfahren, können da abladen, da fährt keiner vorbei, also gerade nachts nicht, ne? Und dann sieht man nächsten Tag, das geschehen ist. Was muss man tun, wenn man das sieht? Ich rufe jeden auf, der Müllecken sieht. Meldet die bitte beim Ordnungsamt der Gemeinde. Meldet die bitte beim Merker. Oder wer ganz pfiffig ist, der kann sie auch direkt an die Umweltstreife des Landkreises Teltow-Fleming melden. Da gibt es auch eine E-Mail-Adresse und da gibt es auch eine Telefonnummer, da kann man sich hinmelden. Und der gute Mann, der das da macht, der ist relativ auch fit und schnell, weil auch unsere Gemeinde, unser Ordnungsamt würde es ja auch nur an die Umweltstreife teilweise weitermelden. Es sei denn, es ist auf unserem Grund, dann können wir es sofort entsorgen. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, in Deutschland Müll an der richtigen Stelle zu entsorgen. Was mich einfach ärgert, ist diese Dreistigkeit, dass die da Müll in die Natur kippen. Und ich kann mir immer nicht vorstellen, was treibt die Leute diesbezüglich an. Bei anderen Bereichen, ich meine, die Müllkippen nehmen eine Menge auf. Ja, sie nehmen natürlich einige Sachen nicht so gerne auf, beziehungsweise lassen sich das auch bezahlen. Das ist aber richtig so. Aber wenn ich ein altes Dach abreiße, auch wenn es aus Asbest ist, verdammt nochmal, dann darf ich doch nicht das hier wild in die Gegend umherkippen. Ich meine, warum war Asbest so gefährlich oder warum ist Asbest so gefährlich? Der Asbestfaden ist so klein, dass er, wenn Sie ihn einatmen, im Endeffekt er anfängt, die Lunge zu zerschneiden. Nicht viel, aber kleine Wunden, daraus können dann möglicherweise Krebs entstehen. Deswegen sagt man ja, dass Asbest auch krebserregend ist. Wenn ich das weiß, dann verstehe ich immer nicht, dass ich das in die freie Umwelt abgebe, damit dann ja alle da was davon haben oder was. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich glaube, dass die Strafen zu gering sind. Ich glaube, dass die Erfolgsaussichten jemand da auch wirklich zu finden wahrscheinlich zu gering sind. Es ärgert mich nur, wir selber als Gemeinde müssen zumindest das tun, was wir tun können. Und das heißt, wir müssen es denen so schwer wie möglich machen. Dass dann natürlich ein Reiseeffekt einsetzt, dass man vielleicht die dann das nicht mehr bei uns hinschmeißen, sondern in der Nachbargemeinde, ist ja genauso schlimm, aber das werden wir wahrscheinlich nicht geändert kriegen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute einfach aufwachen und ihren Müll dann bitte dort entsorgen, wo auch hingehört. In fachgerechte, qualifizierte Hände. Und das ist ja in Ludwigsfelde, haben wir ja extra so einen Abfallhof, der die Dinge mitnimmt. Jeder kriegt mit seinem Kalender, wo die Zeiten für die Müllentsorgung drinstehen, auch Entsorgungskarten. Wo ist das verdammte Problem, die nicht auch zu nutzen? Aber es ist ärgerlich, wenn das dann jetzt dann der Steuerzahler auch bezahlt, weil kein anderer ist ja letztlich dafür da dann. Aber es ärgert mich zunehmend. Wenn jemand eine gute Lösung hat, wie wir das verhindern können, dann bitte immer gerne ran. Wir haben schon einiges mal durchexperimentiert oder versucht hinzukriegen. Im Endeffekt ist es, eine Kameraüberwachung ist in Deutschland leider nicht so ohne weiteres möglich. Selbst wenn sie dann auf einmal, das hatten wir ja auch schon, nicht bei uns im Landkreis, aber in einem der anderen Landkreise drumherum, da haben die mit einer Wildkamera einen Dieb aufgezeichnet, dann galt das nicht als Beweismittel und dann konntest du dem da auch nicht Herr werden. Das ist ja umso ärgerlicher. Nichtsdestotrotz, wenn jemand eine gute Idee hat, wie wir diese Müllentsorgung im Gemeindegebiet an Waldrändern, einfach so auf der Wiese, wie wir das verhindern können, dann bin ich für jede gute Idee dankbar. Und ich hoffe, dass ich da eigentlich nie so häufig drüber berichten muss, dass wir wieder irgendwo Müll hingeschmissen haben.
Die Überraschung der Woche.
Eine positive Überraschung gab es in dieser Woche auch. Man könnte schon sagen, dass mich das sogar ein Stück weit begeistert hat. Weil wir in Zukunft trotz Corona es jetzt geschafft haben, dass wir ab August wieder den Gedenkturm der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Wer also möchte, ist herzlich eingeladen, den Gedenkturm an einigen Tagen wieder zu besuchen. Die Öffnungszeiten haben wir jetzt erstmal für einige Sonn- und Feiertage festgelegt. Für alle, die es noch nicht wussten, der Gedenkturm wird von ehrenamtlichen Turmbetreuern offen gehalten. Das heißt, die Verwaltung und die ehrenamtlichen Turmbetreuer, das sind zurzeit 12, setzen sich gemeinsam hin zu Beginn eines Jahres normalerweise und bestimmen, welche Tage wer was macht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen, weil aufgrund der Corona-Situation gab es eben immer das Problem, dass wir den Turm eigentlich nicht öffnen konnten, weil wir nie sicherstellen konnten, wie Menschen in dem Treppenhaus hoch und runter kommen, ohne sich zu begegnen. Das haben wir jetzt dahingehend gelöst, dass wir sagen, wir machen immer mit 2 Turmbetreuern. Einer ist oben, einer ist unten und dann werden wir den Zugang von oben wie nach unten in irgendeiner Art und Weise steuern. Das kriegt man ja hin. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich erstmal, dass der Turm, der Gedenkturm der Öffentlichkeit wieder zugänglich ist. Ein historisches Gebäude lebt letztlich davon, dass es in der Bevölkerung auch akzeptiert wird und eben nicht nur als Wahrzeichen wahrgenommen, sondern eben auch in Gedenken an die Kriege, die dort stattgefunden haben in unserer Region. Wir haben einen folgenden Zeitplan jetzt oder für Öffnungszeiten jetzt erstmal so grob festgelegt. Am Sonntag, den 8.8. von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag, den 14.8. von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag, den 28.8. von 14 bis 18 Uhr. Am Sonntag, den 29.8. von 14 bis 18 Uhr und dann ist der August auch schon fertig und dann haben nur noch, kommen jetzt noch 4 Termine, nämlich Samstag, den 11.9. ab 16 Uhr, das ist dann im Rahmen der Teilnahme der Veranstaltung gegen die Opfer oder für die Opfer des Faschismus. Und dann haben wir am Sonntag, den 12.9. nochmal von 14 bis 18 Uhr und am 26.9., wenn nämlich Bundestagswahl ist und Landratswahl, dann wird auch nochmal der Turm geöffnet, nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Und dann haben wir zum Tag der Deutschen Einheit nochmal vereinbart, dass wir vom 3. Oktober eben auch hier wieder von 14 bis 18 Uhr den Turm der Öffentlichkeit zugänglich machen. Es gibt kein Eintrittsgeld mehr. Das heißt, vorbeikommen, man muss dann eben nur das Hygienekonzept beachten, was da ganz klar sagt, man muss sich eintragen in einer Liste, um den Nachweis zu haben, wer dann möglicherweise an einem Tag da war. Es müssen die Masken getragen werden, aber ansonsten sind die Turmbetreuer bemüht, euch das so angenehm wie möglich zu machen, dass ihr natürlich auch viel von der Geschichte Großbeerns und unserer Region letztlich mitnehmt von solcher Veranstaltung. Also herzliche Einladung an alle, ab 8.8. geht's los. Nutzt die Zeit, den Turm zu besuchen. Ab 1. Oktober wird er dann nachts wieder wohl beleuchtet sein. Das ist aber mit der Eröffnung des Turms jetzt erstmal nichts zu tun. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir es wieder hinbekommen, dass der Turm jetzt wieder dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Kommt vorbei, seht euch den Turm an. Wir freuen uns, die Turmbetreuer freuen uns, wenn ihr uns besuchen kommt. Die Gemeinde tut sich schwer mit der Personalsuche. In den letzten Monaten hat die Gemeinde Großbeeren immer einige Stellen ausgeschrieben. So vor allem für die neue Kita in der Bahnhofstraße. Das heißt, man hat dann im letzten Jahr schon bereits Mitarbeiter eingestellt, weil man davon ausging, dass die Eröffnung der Kita wesentlich früher ist. Die haben dann in den anderen Kitas mitgeholfen, beziehungsweise sind dort, haben ihre Anlernphase, so möchte ich es mal nennen, dort verlebt. De facto ist es aber so, dass im Nachhinein dann schon wieder einige Mitarbeiter abgesprungen sind. Und auch wenn man sieht, das passiert zwar die Informationen zum größten Teil im nicht öffentlichen Teil, aber nichtsdestotrotz kann man sicherlich eins sagen, dass wenn man 10 Bewerbungen bekommt oder mit 10 Kandidaten spricht, dann auf einmal, wenn es dann in die Gespräche geht, sich die Anzahl der Kandidaten, die an Gesprächen teilnehmen, auf einmal schlagartig reduziert. Also muss irgendetwas zwischen der Bewerbung, dem Eingang der Bewerbung, der Bestätigung der Bewerbung und einer Einladung zu einem möglichen Gespräch irgendwas passieren. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, da wird schon irgendwas passieren. Wir sind hier sicherlich im öffentlichen Dienst, was die Sache jetzt nicht leichter macht. Warum? Ganz einfach. Im öffentlichen Dienst weiß ich ja vorher, wie die Stelle dotiert ist. Das heißt, ich kriege eine gewisse Vorgabe nach dem Ausbildungsstand, den ich habe, heißt das dann, okay, du kriegst eine, ich sage jetzt mal eine Hausmarke A8 oder S8 als Beamtin bzw. Angestellter im öffentlichen Dienst. Das heißt, diese S8 ist dann mehr oder weniger landesweit identisch. Also es ist dann völlig egal, ob ich meinen Job in der Gemeinde Großbären antrete oder in der Gemeinde Blankenfelde-Marlow oder der Stadt Ludwigsfelde oder wie auch immer. Ist völlig egal. Ich kriege überall eine ähnliche Geldleistung. Also eine Entlohnung, die ist identisch. Aber was nicht identisch ist, sind die sogenannten Weichenkriterien. Die fallen dann nämlich stärker ins Gewicht. Also Betriebsklima, Möglichkeiten der Weiterbildung, Möglichkeiten, also der nicht nur innerbetrieblichen Weiterbildung, sondern auch der persönlichen Weiterentwicklung und solche Dinge. Die kann man alles, das sind alles Möglichkeiten, mit denen man dann mögliche Kandidaten, ja, ich will nicht sagen ködern, aber so ist es dann. Zumindest, wo man ihnen sagen kann, pass mal auf, das und das können wir uns bei dir durchaus vorstellen, aber wir hoffen erstmal, dass du bei uns anfängst. Das ist eine grundlegende Ding, die wir im öffentlichen Dienst haben, dass unsere, dadurch, dass die Entlohnung vergleichbar ist, müssen andere Dinge in den Vordergrund geschoben werden, damit dann die Menschen auch ja, sich bei der Gemeinde Großbären A nicht nur bewerben, sondern dass sie auch den Bewerbungsprozess insgesamt dann durchstehen. So, jetzt haben wir dann neben diesem durchstehenden Bewerbungsprozess, hat man natürlich immer im öffentlichen Dienst noch zwei Dinge, die man beachten muss. Erstens ist, wir haben für viele Stellen einen sogenannten Gremiumvorbehalt. Das heißt, die Gemeindevertretung hat sich in der Hauptsatzung das Recht eingeräumt, dass sie bei allen Positionen über einer gewissen Gehaltsstufe letztlich mitentscheidet. Das heißt, der Bürgermeister schlägt vor und die Gemeindevertretung muss dann Ja sagen oder Nein sagen. Jetzt haben wir es in der Vergangenheit schon mehrfach gehabt, dass das auch dann so passierte und dass wir deswegen die Gemeindevertretung eine Sondersitzung machen musste. Wir haben eine Ladungsfrist von 5 Tagen. Das heißt, wenn der Bürgermeister gesagt hat, hier, wir haben einen Kandidaten, den würden wir ganz gern, dem würden wir ein Angebot unterbreiten wollen oder einen Arbeitsvertrag hinlegen, dann müssen wir innerhalb von 5 Tagen letztlich eine Sitzung haben und das bestätigen, wenn man so möchte. Das ist das eine. Das ist ein Gremienvorbehalt, der ist nicht bei allen Gemeinden so, aber bei uns ist er jetzt mal so. Dann hat man aber noch einen generellen Gremienvorbehalt, nämlich das ist die Zustimmung des Personalrates. Und der Personalrat hat auch Ladungsfristen. Die sind ein bisschen länger als im politischen Raum. Da sind es, glaube ich, 10 Tage. Und der Personalrat muss dann einer Einstellung zustimmen. So, das sind zwei. Das mit dem Hemd, mit dem Personalrat, das ist ein Hemmnis, was alle anderen Kommunen auch haben. Das heißt, wenn ich mit einem Bewerber spreche, dann muss dem Bewerber auch klar sein oder man muss es ihm dann nochmal sagen, dass bis zu einem gewissen Punkt man eine mündliche Zusage schon geben kann, aber diese mündliche Zusage letztlich immer an den Gremiumvorbehalt dann in dem Augenblick des Personalrates oder der Gemeindevertretung gebunden ist. So, das erschwert natürlich den gesamten Prozess. Obwohl erschwert, muss man nicht sagen, kann man sich darauf einstellen. Wenn man das weiß, dann kann man sagen, pass mal auf, innerhalb von 5 Tagen, lieber Kandidat, fällt hier eine Entscheidung. Und dann funktioniert das auch. Wir haben jetzt häufiger die Möglichkeit, dass der Bürgermeister dann sagt, ja, wir haben den und den Kandidaten nicht bekommen. Ich finde es eher erschreckend, dass zwischen der Anzahl der Bewerbungseingänge und der wirklichen Gespräche dann auf einmal man von 10 Kandidaten 9 auf einmal verliert zwischendurch. Da weiß ich gar nicht, woran das genau liegt, aber letztlich muss man sich die Situation ansehen, dass man immer wieder hinterfragen muss, sind wir in diesem Bereich so professionell aufgestellt, dass das vielleicht einfach jetzt mag es der Situation geschuldet sein oder ich möchte eben verhindern, dass es an den letztlich an eigen verursachten Fehlern liegt, dass wir deswegen kein Personal bekommen. Es wird eben zunehmend schwieriger, gerade wenn dann eben diese weichen Kriterien, Betriebsklima, Ruf des Unternehmens, oder Ruf für Mitarbeiter der Gemeinde, da gibt es ja Vergleichs-Internetseiten. Ich kenne Kuuntu, die vergleicht dann da können Mitarbeiter dann im Endeffekt ihre Eindrücke von einem Arbeitgeber schildern. So eine Vergleichsdinge gibt es. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Welt natürlich klein ist. Gerade wenn Sie in einem starken Segment suchen, zum Beispiel Erzieher, dann kann Ihnen ja passieren, dass die Erzieher, wenn sie aus einer Region kommen, sich natürlich auch untereinander unterhalten und dann natürlich sagen, ja, ich fange jetzt da und da an oder wie ist es denn? Oder man telefoniert dann untereinander und fragt mal nach. Zurzeit ist es einfach so, dass die Gemeinde Großbären einen großen Personalbedarf hat. Wir können diesen Personalbedarf aber zurzeit uns ja nicht so stillen, wie wir ihn gerne hätten. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie vielleicht neue kreative Wege gehen, um Personal an uns langfristig zu binden. Also nicht nur kurzfristig, sondern wir wollen ja schon, dass die Leute hier dann auch vielleicht über Jahre, Jahrzehnte auch bei der Gemeinde arbeiten. Wer auch da ist wieder aufgerufen, wer da gute Ideen hat, wie wir Personal langfristig an die Gemeinde binden. Wir haben schon einige Vorschläge mal so in den politischen Raum geschmissen, aber nichtsdestotrotz bin ich ja für jeden Vorschlag dankbar. Also auch da gilt der Aufruf, sagt einfach mal, wenn ihr eine tolle Idee habt, wie wir vielleicht weitere Mitarbeiter an die Gemeinde binden können. Mangelnde Grünlandpflege in aller Munde. In den letzten Tagen und Wochen ist wieder mal die Grünlandpflege oder der schlechte Pflegezustand der Grünlandflächen in unserer Gemeinde bemängelt worden. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen, teilweise persönlich in den Sitzungen, teilweise aber auch in den sozialen Medien. Und da heißt es dann, naja, unser Dorf sieht wirklich aus, sieht schlimm aus. Und da fallen noch ganz andere Begrifflichkeiten, die ich hier jetzt aber nicht wiederholen möchte. Ja, es ist teilweise wirklich so, dass der Pflegezustand früher, in Anführungsstrichen gesetzt, vielleicht schon mal besser war. Ja, wir haben anscheinend in diesem Bereich durchaus ein Problem. Das ist auch von vielen Seiten schon erkannt worden. Was mich ein bisschen umtreibt, ist, wir haben 2019 ein Grünlandpflegekonzept eingefordert. Das hat auch die Gemeindevertretung mit großer Mehrheit beschlossen, aber seitdem, ist jetzt 2 Jahre her, ist nichts Brauchbares, nichts Greifbares im Endeffekt passiert. Was haben wir denn für eine Situation? In den letzten 3 Jahren sind keine wirklichen Flächen dazugekommen. Und die Anzahl der Personen ist nach wie vor identisch. Wir haben 4 Grünlandpfleger plus einen Vorarbeiter. Das heißt, da sind nach wie vor die gleichen Menschen beschäftigt wie noch vor 3 Jahren. Trotzdem hat es sich merklich in den letzten Jahren verschlechtert. Jetzt hätte man natürlich immer sagen können, ja, dann vergeben wir es fremd. Und genau da ist auch das Problem. Eine Fremdvergabe heißt natürlich dann auch, dass man die Arbeit ja kontrollieren muss und dann auch, also erstmal muss man sie ausschreiben, dann muss man sie vergeben, dann wird die einer machen und dann muss man sie natürlich auch kontrollieren, ob das, was er angeboten hat und was Ausschreibungsinhalt war, dann auch wirklich so passiert ist. Zum Ausschreibungsinhalt oder zum eigentlichen Konzept, wie gesagt, liegt zurzeit noch nichts Greifbares, Brauchbares vor. Zur Kontrolle kann ich mich erinnern, dass vor über einem Jahr die WFG mal einen Antrag gestellt hat, dass wir einen Kontrollmechanismus entwickeln, den hätte die Gemeindeverwaltung selber vorschlagen können, wie die erbrachte Leistung dann auch immer kontrolliert wird oder wer sie einfach kontrolliert. Es geht nur darum, dass man, wenn man sich im Nachhinein beschwert, ist es immer doof, sondern man muss dann gleich, wenn die Arbeit erbracht worden ist, muss sie einer sich angucken, muss sie abnehmen. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck. Und das scheint, zumal gerade bei der Grünlandflächenpflege, nicht wirklich immer zu funktionieren. Jetzt ist in der Corona-Pandemie noch etwas anderes aufgefallen, dass wir natürlich eine Gemeindearbeiter haben, der sich schwerpunktmäßig um die Grünlandflächen von Grün-Weiß-Groß-Bären, also die Fußballplätze, kümmert. Und da, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt schon häufig mal aufgestoßen, dass wenn man sich die Flächen ansieht, ist der Fußballplatz das schönste und beste, gepflegteste Grün, was wir in der Gemeinde haben. Die Flächen andersorts sind eben nicht so schön. Selbst bei unserem Turm, wenn das Unkraut dort hochsprießt, dann ist das eben nicht so schön. Wenn unser Rathaus es eben schon liederlich aussieht von den Grünflächen, dann ist das nicht so schön. Wenn gerade die Grünflächen bei unseren kommunalen Kitas schlimm aussehen, dann ist das auch etwas, wo ich sagen muss, nee, da sind ja dann nicht die Gemeindearbeiter zuständig, sondern da sind es dann die Hausmeister, die diese Grünflächen pflegen müssen. Und wenn man sieht, es ist, ja, ich will nicht sagen beängstigend, aber in welchem Zustand unsere Grünflächen sind, dann kann man manchmal schon auch Eltern verstehen, die sich dann vielleicht in den politischen Raum wenden und sagen, hey, was passiert da, warum wird das nicht gepflegt? Ich kann immer nur eins sagen, ich hatte viele Hoffnungen in diesem Grünlandpflegekonzept, weil es ja nicht nur darum ging, wie gepflegt wird, also in welchen Abständen und in welcher Qualität, sondern auch ein bisschen vielleicht daraus sich hätte entwickeln können, wo wir noch Potenzial haben, also wo wir mehr Leute brauchen, ganz einfach, oder wo wir selber auch festlegen müssen gegen ihn, den Subanbietern, dass die nicht nur zweimal im Jahr, sondern vielleicht viermal oder sechsmal im Jahr mähen. Das wäre dann natürlich dementsprechend teurer, ganz klar, aber es ist ja eine Frage, dass man einfach mal in diese Diskussion kommt. Weil eine Diskussion in den sozialen Medien, warum das so schlecht ist, ist nicht, ja, es beschreibt das Problem, aber es beschreibt doch keine Lösung. Das heißt, wir müssen ja an der Lösung arbeiten. Da würde ich mir wünschen, dass insbesondere auch die Verwaltung an dem ursprünglichen Pflegekonzept wieder mitarbeitet und mehr macht und dass man dann irgendwann auch mal, ja, ich sage mal, vielleicht sich die derzeitige Arbeitsverteilung nochmal ansieht. Weil, wie gesagt, vor 3 Jahren habe ich subjektiv den Eindruck, dass wir die Grünlandpflege besser im Griff hatten als jetzt. Und es hat sich in diesen 3 Jahren nichts geändert. Also keine Fläche dazugekommen, gleiche Anzahl an Personal, gleiche Anzahl an schwerer Technik. Ja, im Gegenteil, wir haben so nochmal einen Unimog und so, einen Unimog sage ich schon, hier so ein Multicar nochmal dazugekauft. Ja, alles gut, alles schick. Wenn wir dann noch schweres Gerät brauchen, dann soll man es gefälligst sagen. Aber jetzt ist es so, alle sind unzufrieden, aber keiner scheint sich dieser Unzufriedenheit anzunehmen und sie verändern zu wollen. Und ich für mich kann nur sagen, es ist schon merkwürdig, wenn man dann feststellt, okay, man nimmt wahrscheinlich eher mal einen Rasenmäher und mäht dann die öffentliche Fläche vor der eigenen Haustür, auch wenn es da wieder Schimpfe gibt. Ne? Weil auch das haben wir schon erlebt, dass dann im Endeffekt die Bürger, die das getan haben, angezählt wurden, weil sie die Fläche vor der Tür selber ja in Schuss gehalten haben. Und das wurde eben dann auch negativ ausgelegt. Egal, wie auch immer. Ich will ja nicht sagen, dass unser Dorf soll schöner werden, aber im Endeffekt soll es sich nicht, zumindest nicht noch weiter verschlechtern. Das heißt, gewisse Grünflächen müssen einfach gepflegt werden. Und gerade zum 750-Jahr-Feier hätte ich mir schön gewünscht, dass wir insgesamt uns in einem wirklich positiven Licht nach außen darstellen und nicht so wie jetzt teilweise, dass man einige Spielgeräte nicht mehr sieht, weil das Unkraut schon so hoch wächst. Das ist alles suboptimal und kann nicht sein. Hier ist die Verwaltung gefragt, im Endeffekt Vorschläge zu geben und über die man dann erstmal diskutieren kann. Ne? Also man kann ja nur über Geld sprechen und über Leistung sprechen, wenn man eine Grundlage darüber hat, über die man sprechen möchte. Zurzeit fehlt diese Grundlage und alles wartet drauf. So. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei. Dann sind wir ja schon im August, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Es war eine kleine Jubiläumssendung, die 50. Ich freue mich sehr über eure Anregungen und es gilt auch weiterhin natürlich, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne per Mail oder info@großbäreninsight.de. Ansonsten kann ich immer nur sagen, bleibt mir gewogen, bleibt gesund, euer Dirk Steinhausen.